Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring in Mecklenburg-Vorpommern. Heute zum Thema sexualisierte Belästigung und Übergriffe als Führungsherausforderung. Und ich freue mich auf unsere drei Gesprächspartnerinnen und begrüße sehr herzlich Ute Rodde. Sie ist seit mehr als 10 Jahren zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Greifswald. Hallo Ute.
Hallo, schönen guten Tag.
Silke Schnabel, sie ist Sozialarbeiterin, seit 8 Jahren als Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern tätig und zurzeit in der Missberatungsstelle in Stralsund. Hallo, Silke.
Hallo.
Und dann freue ich mich, dass Insa Krome-Dera bei uns ist. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, seit 7 Jahren Ressortleiterin für 10 Kindertagesstätten in Trägerschaft der Rostocker Stadtmission. Hallo Insa.
Hallo.
Was hat mich bewogen, dieses Thema sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt als Führungsherausforderung zur Folge eines Mentoring-Podcasts zu machen? Nun, die landesweiten Mentoring-Programme in Mecklenburg-Vorpommern adressieren Frauen in Wissenschaftskontexten, Unternehmen, der Kultur- und Kreativwirtschaft, der Kunst- und Landesverwaltung, die Führungsverantwortung übernehmen oder zukünftig übernehmen werden. Sie setzen sich in ihrer Mentoringzeit mit vielfältigen Aspekten von Führung und Führungsaufgaben auseinander. Irgendwann wird es das erste Mal sein, in der Führungsrolle eine adäquate Intervention mit sexualisierter Belästigung und Übergriffen zu finden. Aber auch als Zeugin, Kollegin oder Kollege sexistische Bemerkungen mitzubekommen, macht möglicherweise hilflos und wirkt verunsichernd. Vor allem, wenn eine Arbeitsatmosphäre herrscht, in der beispielsweise sexualisierte Witze bagatellisiert werden oder, aus welchen Gründen auch immer, der Chef oder die Chefin sprachlos bleiben. Nicht immer ist Führungskräften, Leiterinnen von Abteilungen klar, dass sie eine Fürsorge- und Handlungspflicht haben und für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sorgen müssen. Die Geschlechterdiskriminierung ist unter anderem ein Diskriminierungstatbestand im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, AGG, und ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Nach Artikel 2 hat dort jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das beinhaltet auch den Schutz vor sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. Und im Gleichstellungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist in § 18 explizit geregelt, dass die Gleichstellungsbeauftragte die Umsetzung der Schutzinteressen zu überwachen hat. Sexualisierte Grenzverletzungen und Übergriffe betreffen wissenschaftliche Einrichtungen nicht weniger als andere Organisationen, Unternehmen oder Teile der Gesellschaft. Sexualisierte Belästigungen und Übergriffe sind so normal wie tabuisiert. Sie sind eine persönliche Grenzverletzung. Und sie passen oft nicht mit dem eigenen Selbstbild als diskriminierungsfreier und wertegeleiteter Ort zusammen. Und mit dieser Folge möchten wir künftigen Führungsfrauen Orientierung geben, wie sie in ihrem Verhalten und ihrer Haltung dazu beitragen können, dass sich eine Arbeitskultur etablieren kann, die ihr Übergriffe eher verhindert und Schutz bietet. Deshalb bin ich sehr, sehr neugierig auf die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen, die ihr drei für uns heute hier einbringen werdet. Und Silke, ich möchte mal mit dir anfangen als Fachberaterin, dass du für uns vorstellst, was ist eigentlich mit diesen Begrifflichkeiten sexualisierte Belästigung, Diskriminierung gemeint? Wie äußert sich das konkret und wie erlebst du, dass Betroffene reagieren?
Ja, danke für die Einladung und die Einführung. Zum Thema Begrifflichkeiten, das klingt ja immer ein bisschen langweilig, wenn man sich so Definitionen anguckt, und trotzdem halte ich es gerade bei dem Thema sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, sexualisierte Diskriminierung wichtig, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was das genau heißt und welcher Begriff vielleicht auch für einen selbst am besten passt. Weil darauf kommt es auch an, dass man dann im Falle des Falles, wenn man damit in Kontakt kommt, weiß, wie man es nennt und warum man es so nennt. Und letztendlich ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass der Begriff sexuelle Belästigung und auch im Arbeitskontext sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein rechtlicher Begriff ist, der in verschiedenen Gesetzestexten verankert ist, zum Beispiel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aber auch in gewisser Weise in den Grundrechten, weil es ja das sexuelle Selbstbestimmungsrecht berührt und die Würde des Menschen. Und es ist auch im Strafrecht verankert. Und trotzdem sind wir oft nicht im strafrechtlichen Bereich. Gerade bei sexueller Belästigung, da fangen wir an mit ganz vielen verbalen Äußerungen, mit sexuell grenzverletzenden Blicken, blöden Sprüchen. Auch über E-Mail im Arbeitskontext passiert viel. Was machst du heute nach der Arbeit? Und wo joggst du eigentlich immer am liebsten lang? Das sind alles Fragen, die man eigentlich im Arbeitskontext nicht so stellt und die schnell sexuell grenzverletzend wirken. Es ist wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, warum viele zum Beispiel über sexualisierte Diskriminierung oder Belästigung sprechen. Damit wird hervorgehoben, dass Sexualität als Mittel der Machtausübung genutzt wird. Das heißt, die Machtausübung ist zentral und nicht das sexuelle Interesse. Letztendlich geht es immer um die Perspektive der Betroffenen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig reinzuholen.
Mhm. Ja, es geht darum, dass die Grenzverletzung die Betroffene definiert.
Genau. Das ist nicht eine objektive Bewertung gibt dessen und wer entscheidet eigentlich, was objektiv ist, sondern das, was die Person, die betroffen ist, als grenzverletzend und grenzüberschreitend empfindet, das ist relevant. Mhm. Und das ist auch im Arbeitskontext dann relevant für die Leitungsposition. Mhm. Das muss gehört werden.
Ja, danke. Damit hast du schon gut übergeleitet, Ruth. Als zentrale Gleichstellungsbeauftragte engagierst du dich ja seit vielen Jahren gegen sexualisierte Diskriminierung an der Uni Greifswald. Und du hast an der Erstellung der gleichnamigen Richtlinie 2016 mitgewirkt und organisierst auch seit einiger Zeit Informationsveranstaltungen für das Personal der Universität Greifswald, aber auch für die Studierenden. Was hat dich dazu motiviert und welche Dynamiken beobachtest du dabei?
Also zum einen über die Motivation, die persönliche Motivation hinaus, ist es mir in dem Kontext nochmal wichtig zu sagen, mit meinem Amt ist ein gesetzlicher Auftrag verbunden. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt an einer Dienststelle wie die Universität eine Stelle, ein Amt, das dafür zuständig ist, dass der Vollzug des AGG in Bezug auf sexualisierte Belästigung geregelt ist. Das ist also so der äußere Rahmen, in dem ich mich bewege. Das heißt, die Tatsache, dass ich hier die Beratungsstelle der Universität Greifswald für den Bereich innehabe, bedeutet, dass ich Aufgaben zu erfüllen habe, dass es Pflichten gibt, dass ich aber auch Rechte habe, dass es auch Schutzrechte gibt. Meine Motivation, auch sehr persönlich, das sind die vielen und zunehmenden Gespräche mit Betroffenen. In der Regel sind es tatsächlich Frauen, aber auch nicht nur, die zu mir kommen und die in einem Ausmaß von Elend berichten, das ich mir vor 10 Jahren auch nicht habe vorstellen können. Oft sind es Frauen, die ich dann bis zu einem bestimmten Punkt führe, an dem wir entscheiden müssen, bleibt es jetzt bei dieser absolut vertraulichen Beratung oder ergreifen wir Schritte, in denen es aus diesem vertraulichen Rahmen hinausgeht und gehen zum Beispiel in Richtung Beschwerde. Das ist etwas, was mich sehr umtreibt, dass der Großteil der Betroffenen dazu nicht bereit ist, also nicht bereit ist, aus dem vertraulichen, anonymisierten Rahmen herauszutreten, um gegen Unrecht aufzustehen. Aber das ist genau der Punkt, der mich umtreibt, weshalb ich eine enorme Motivation empfinde, zu informieren darüber, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, was können wir tun, wo ist aber auch der Auftrag der Dienststelle, Schutzpflicht einzuhalten und dafür zu sorgen, dass Mitarbeitende der Universität in einem guten Rahmen sich befinden und dass sie auch absolut das Recht haben, dass sie auch Unterstützung erfahren, wenn sie Unrecht erleiden. Das ist meine sehr starke Motivation zurzeit.
Und du hast schon gesagt, dass deine Rolle die vertrauliche Beratung und Begleitung von Personen ist. Kannst du aus deiner Perspektive sagen, wie sieht da so ein typischer Verfahrensgang für dich aus?
Also bei mir ist der Verfahrensgang relativ flach. Nehmen wir mal an, es kommt eine Betroffene zu mir, die mir berichtet über einen bestimmten Tatbestand. Das allererste, was ich in solchen Situationen tue, ist darauf hinzuweisen, dass ich nichts tue, wenn ich nicht explizit den Auftrag dazu bekomme. Dieses Recht habe ich nicht. Ich kann mit einem Auftrag intervenieren, ich kann weitere Schritte überlegen, ich kann die Betroffenen dabei begleiten, eine Beschwerde zu formulieren. Aber wenn ich diesen Auftrag nicht bekomme, aktiv zu werden, dann muss ich auch mit diesen Informationen einfach in diesem vertraulichen Rahmen bleiben. Eine Herausforderung für jede Kollegin in einer solchen Situation. Wenn es aber diese Entscheidung gibt, mit einer Betroffenen, einem Betroffenen zu sagen, gut, wir gehen jetzt diesen Weg in eine Beschwerde, dann sieht es so aus, dass ich auch da begleite bei dieser Beschwerde, dass ich natürlich sehr präzise auch darauf hinweise, was da wann genau passiert, nämlich, dass in dem Moment, wo eine Beschwerde an die Beschwerdestelle geht, das an unserer Universität ist das Personalreferat und das Justizariat, dass dann die Vertraulichkeit nicht mehr gewahrt werden kann. Das heißt, in dem Moment, das ist ja auch nachvollziehbar, wenn ein Verursacher, eine Verursacherin erfährt, es gibt eine Beschwerde, dann ist diese Beschwerde mit dem Namen der Betroffenen versehen. Und damit können wir uns dann gleich auch vorstellen, dass das eine große Hürde für viele Betroffene ist. Wenn das dann soweit ist, dass eine Beschwerde erfolgt, dann wird also der Betroffene informiert darüber. Es gibt Akteneinsicht. Zum Beispiel kann es ja auch sein, dass derjenige sich dann eine Anwältin nimmt. Das heißt, diese unterstützende Person hat das Recht, Akteneinsicht zu nehmen. Und dann gibt es in der Tat ein Ermittlungsverfahren. Was dann eben auch bedeutet, dass die oder der Betroffene angehört wird. Wenn Zeuginnen da sind, dann werden auch die gehört. Also so ähnlich wie ein Gerichtsverfahren das auch ist. Das ist bei uns in einer Richtlinie geregelt. Allerdings hattest du ja eben auch schon gefragt, Angela, ob ich mir da auch Verbesserungsmöglichkeiten vorstellen kann. Die kann ich mir in der Tat vorstellen. So eine Richtlinie ist nicht in Stein gemeißelt. Und man sieht im Laufe der Jahre doch, dass es einfach Schärfungsbedarf gibt. Den sehe ich gerade sehr, sehr deutlich. Ich hätte gerne klare Abläufe, auch zeitliche Abläufe. Ich möchte gerne, dass auch Betroffene sehen, wie denn ein Verfahren transparent gemanagt wird. Ich möchte gerne, dass da Informationsflüsse besser sind. Wir brauchen Fristen, sodass Betroffene auch einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist etwas, was ich gerade noch sehr vermisse.
Danke für deine Perspektive dazu. Und jetzt freue ich mich, Insa, dich zu fragen, weil du nimmst ja diese Beschwerdestelle wahr. Und Ruth hat das schon aus ihrer Perspektive angedeutet, wie sie die Aufgaben sieht. Wie machst du das denn eigentlich? Angenommen, es wendet sich ganz konkret eine Mitarbeiterin an dich, vielleicht in Begleitung mit ihrer Kita-Leiterin, um sich über einen Mitarbeiter zu beschweren, der ihr vielleicht körperlich zu nahe kommt, zweideutige, unerwünschte private Einladung ausspricht oder auch vielleicht merkwürdige oder sexuell anzügliche Bemerkungen über ihre Figur macht. Und die sitzen dann beide vor dir und ja, sagen, wir wollen jetzt mal hier was unternehmen. Wie gehst du vor?
Also ein wichtiger Punkt, den hattest du eben schon genannt. Ich sorge erstmal für eine ruhige Gesprächsatmosphäre. Bestenfalls ist es so, dass es eine Terminvereinbarung gab mit mir, wo womöglich ich gar nicht genau weiß, worum es geht, aber ich ahne vielleicht, dass es irgendwie was Heikles sein könnte. Wenn das nicht so ist und zufällig nebenbei ich irgendwie angesprochen werde, das ist tatsächlich die Arbeitspraxis oft, dass wenn ich irgendwo bin, mich die Menschen auch gerne kurz mal ansprechen, wenn sie schon mal da sind. Genau, und also mein erster Punkt ist, haben wir einen guten Ort, eine gute Atmosphäre, in der wir in Ruhe sprechen können? Ist der Raum frei? Kommt keiner rein? Also praktisches Setting. Dann geht es mir darum, dass ich die Situation mir schildern lasse, genau zuhöre, was die Mitarbeiterin wahrgenommen hat, was ihr passiert ist. Und ich frage auch danach, ob schon irgendwie ja innerhalb der Kita schon was geklärt wurde. Oft ist meine Erfahrung, dass die Berichte sehr vage sind, weil viele Menschen denken, dass wenn sie ein Wort sagen, ich schon weiß, was sie meinen. Und in meinem Kopf das gleiche Bild entsteht wie das, was sie erfahren haben. Also ich versuche mir ein Bild zu machen, Quintessenz. Dann frage ich tatsächlich noch so Sachen wie ist der nächste Arbeitstag? Gibt es Begegnungen? Müssen wir irgendwas beachten? Wie kann ja die Mitarbeiterin am nächsten Tag wieder gut zur Arbeit kommen? Was braucht sie? Und ist sie arbeitsfähig? Das muss sie natürlich selber und im Zweifel mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin auch entscheiden. Und dann ist meins aber auch, dass ich immer wieder erkläre, dass ich beide Seiten hören möchte und auch muss. Also, dass es meiner Pflicht auch ist, wenn das andere ist auch ein Mitarbeiter, also dem auch zuzuhören und genauso die Möglichkeit geben, da seine Perspektive zu schildern. Und so, dass ich dann einfach aufzeige, welches meine nächsten Schritte sind. Also in der Regel ist es so, dass ich mit dem Personalleiter Kontakt aufnehme und die Situation bespreche, die Termine mit den nächsten Beratungen klären. Und bei uns ist die MAV, das ist die Mitarbeitervertretung, vergleichbar mit einer Gewerkschaft. Wie weit die mit einzubeziehen ist, gegebenenfalls nach Ausmaß ist auch der Vorstand einzubeziehen. Und ja, das ist so ein bisschen abwägend Sache. In der Regel vereinbare ich, dass ich erstmal die Situation anonym schildere, beim Vorstand zum Beispiel. Wenn der Personalleiter aber in den Gesprächen mit dabei ist, dann weiß der auch nachher, wer da mit dabei ist. Genau, dann gibt es bei uns noch die Besonderheit, wir sind von der Diakonie. Wir gehören zur Kirche, wir machen eine Meldung beim Meldebeauftragten der Kirche. Da gibt es auch einen Präventionsbeauftragten. Also da ist sozusagen von extern auch nochmal geregelt, dass ein Prozess ja, der Bearbeitung und Aufarbeitung initiiert wird. Tatsächlich ist es in solchen Momenten für mich selber auch immer nochmal wichtig, mich zu reflektieren, wenn ich es gehört habe, dass ich sozusagen nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, in eine Seite versinke, sondern eben auch noch aufbleibe für die andere Perspektive. In den Gesprächen mit demjenigen, der es gemacht hat oder dem es vorgeworfen ist, würde ich mir dann einen Eindruck verschaffen, wie er selber die Situation wahrgenommen hat und einschätzt. Und ich sage jetzt mal, rein hypothetisch gäbe es ja die Möglichkeit, dass es Unwissenheit war, dass damit schon Grenzen verletzt wurden und vielleicht so etwas wie Schulung, Aufklärung, Selbstreflexion zu einer Veränderung von dem Verhalten schon führen könnte. Wenn ich aber merke, dass es so die Art und Weise ist von jemandem, dann ist es etwas anderes. Oder wenn ich merke, dass es in dem Bericht klar wird, okay, es gibt drumherum Menschen, die das Verhalten auch akzeptieren, dann ist es eine andere Situation. Je nachdem bin ich dann eben deswegen auch mit dem Personalleiter dabei, weil wir abwägen, welche arbeitsrechtlichen Maßnahmen dann ja umzusetzen sind. Das kann von einer Ermahnung folgen, die angeknüpft ist mit Auflagen, bis zu einer Abmahnung, je nach Ausmaß, aber auch eine fristlose Kündigung. Das ist sozusagen alles in unserem Rahmen vom Arbeitsrecht. Ich habe keinen juristischen Ermittlungsauftrag. Also ich bin sozusagen nicht die Polizei und entscheide, wie es ist oder nicht, sondern bei mir kommt es aus der Perspektive des Arbeitsrechts und es geht um die Fürsorge im Prinzip für Mitarbeitende und um die Arbeitsfähigkeit und eben, dass innerhalb des Betriebes keine sexualisierte Gewalt akzeptiert und toleriert wird, aber eben ja auch nicht sein darf. Also das die eigene Haltung steht sozusagen von unserer Trägerperspektive noch darüber. Genau, und von diesen Möglichkeiten, die wir auch haben, können auch sein, das ist eine Versetzung, die ich ausspreche, also wenn es darum geht, dass sie keinen Kontakt mehr haben brauchen, in der Idee, dass es eine Verhaltensänderung geben könnte. Ja, wie ich eben gesagt habe, bis zu einer fristlosen Kündigung. Und tatsächlich kann ich sagen, würden wir das auch durchziehen, so. Ich habe ja auch die Verantwortung für den Arbeitsort als solchen. Herrscht ein Klima in der Einrichtung, herrscht ein Klima in der Gruppe, was das vielleicht ermöglicht oder schon akzeptiert? Was brauchen die anderen Mitarbeitenden? Was braucht vielleicht auch die Leitung, weil sie irritiert oder erschrocken ist, was passiert ist? Oder hat sie ein Verständnis dafür, was passiert ist? Brauchen die Kinder was? Brauchen die Erwachsenen, also die Eltern, eine Info? Also das ist für mich immer wichtig, auch selber dran zu denken, okay, dass ich so die einzelnen Ebenen auch betrachte und reflektiere.
Mhm, die nicht aus dem Blick zu verlieren, ne?
Genau.
Dass das auch eine Wirkung in die Organisationseinheit hat, ne?
Genau, ja.
Ich wollte dich auf jeden Fall auch noch fragen, wie machst du das so innerlich oder professionell? Das kann ja ein sehr geschätzter Mitarbeiter auch sein, fachlich geschätzter Mitarbeiter sein. Und ich stelle mir das nicht immer so ganz so einfach vor. Man hat vielleicht auch jahrelang zusammengearbeitet und plötzlich taucht sowas auf und man kann es kaum glauben, wie es ja auch vielen Betroffenen, Silke, das kennst du ja auch oft so geht, die das erstmal gar nicht fassen können, dass jemand übergrifflich wird. Wie machst du das denn jetzt persönlich, auch mit der Vorgabe, da objektiv sein zu müssen in deiner Rolle?
Also ich suche mir tatsächlich in Krisen auch immer bewusst einen Ort, wo ich mich reflektiere. Also wo ich meine Überlegungen und auch mein Bauchgefühl oder Abneigungen, Sympathien und so weiter mir bewusst mache, um das sozusagen klar zu haben, wenn ich agiere, grätscht mir da gerade irgendwie so ein Engelchen oder Teufelchen sozusagen mit rein und ich bin gerade nicht neutral. Und ich bin mir aber auch darüber klar, also ich glaube, ganz neutral geht einfach nie. Tatsächlich habe ich auch wirklich in Vorbereitung für diesen Podcast mit meinem Personalleiter nochmal drüber geredet, genau über die Situation, was ist eigentlich wenn. Wir hatten ziemlich schnell klar, dass wir in ganz prekären Situationen sagen würden, okay, wir teilen uns auf. Einer von uns macht sozusagen eine gute Seite, ich sage jetzt mal so Anführungsstriche, und der andere die böse Seite, wobei der dann sagen kann oder die sagen kann, nee, ich habe auch eine gute Seite. Also, dass wir dann merken, okay, wenn das zu zerreißend innerlich ist, wir dürfen nutzen, dass wir mehr sind.
So. Also ihr habt das einfach auch professionell im Blick, dass diese Aufgabe in diesem Management dann da auch persönlich herausfordernd sein kann und geht die Absolut. Einfach auch aktiv an. Ruth und Silke, jetzt nochmal zu euch. Also wir sind ja hier so ein Mentoring-Podcast und stellen wir uns mal vor, eine Menti, die auch vielleicht ganz jung jetzt Führungskraft ist, eine Arbeitsgruppe zum ersten Mal leitet, vielleicht Doktorandinnen anleitet oder junge Mitarbeiterin, die wird von einer Mitarbeiterin aufgesucht, die ihr unter Tränen von sexistischen Übergriffen in ihrer Arbeitsgruppe berichtet und Rat sucht. Ne? Was würdet ihr denn so einer Menti, die zum ersten Mal damit auch konfrontiert wird, was würdet ihr so einer jungen Frau raten?
Ja, ich will mich auch gleich darauf beziehen, was Insa eben sehr detailliert nochmal aufgezeigt hat. Bearbeitung und Aufarbeitung ist komplex und nicht schnell machbar. Und deswegen entspricht dieses Gefühl, was viele Menschen haben, wenn sie über sexualisierte Diskriminierung und Belästigung sprechen, dieses Gefühl von, wow, will ich das überhaupt haben bei mir jetzt auf dem Tisch? Das Gefühl ist total real und das ist auch richtig. Also wie man es dreht und wendet, es ist kompliziert und es ist nicht schnell weg. Und wenn man irgendwie versucht, es unter den Tisch zu kehren, dann sagt meine inzwischen auch schon langjährige Erfahrung, irgendwann kommt es um die andere Ecke und dann ist es aber richtig breit da. Ja, also es gibt immer irgendwas, ploppt dann immer auf. Deswegen würde ich dieser Person, die da zu mir kommt, sagen, wow, es ist gut, dass du es anguckst, dass du Mut hast, hinzuschauen. Und jetzt ist der erste Schritt, das entspricht dem Reflektieren, was Insa meint. Der erste Schritt ist, sich selbst zu sortieren. Also sortieren und dokumentieren ist extrem wichtig, gerade in der Anfangsphase, die immer geprägt ist von vielen Hard Facts, vielen verschiedenen Informationen und auch so einer gewissen Übererregung bei allen Beteiligten. Also sammeln, dokumentieren, sortieren und Interventionsschritte genau planen. Und dazu ist es wichtig, das nicht alleine zu machen. Ja. Und gerade diese junge Frau, die vielleicht für ihre Arbeitsgruppe oder so verantwortlich ist, hat ja auch Ebenen über sich. Also in dem Falle würde ich immer Hierarchieebenen ausnutzen. Transparenz ist extrem wichtig. Je hierarchischer das System, desto wichtiger ist die Transparenz bis nach ganz oben. Und da gibt es auch, das ist meine Beobachtung, bei verschiedensten Institutionen immer eine Angst, je mehr davon wissen, desto gefährlicher ist es, weil dann irgendwas in den falschen Hals kommt oder pferdescheu gemacht werden. Das sind auch alles Sätze, die ich von Institutionen kenne. Meine Erfahrung ist, wenn sachlich damit umgegangen wird, die richtigen Personen zur richtigen Zeit informiert werden, dann schafft das eigentlich eher Ruhe und macht keine Pferdescheu.
Mhm. Du hast schon also wichtige Stichworte, die ich mitgenommen habe, ist sortieren und dokumentieren und sich selber auch als junge Frau beraten zu lassen. Eine Möglichkeit wäre ja auch, zu der Gleichbestellungsbeauftragten zu gehen, wenn es die in einer Institution gibt und zu sagen, oh, kannst du mich auch beraten? Du bist bestimmt nicht nur für Betroffene da, sondern für mich auch als junge Führungsfrau, die zum ersten Mal damit konfrontiert wird. Ruth, was würdest du einer jungen Führungsfrau mitgeben?
Also zum einen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, man braucht kein fertiges Protokoll zu haben, wenn man in eine Beratung geht, sondern man kann auch wirklich mit seiner Unsicherheit kommen und sagen, da ist mir etwas passiert. Ich weiß vielleicht nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es einordnen soll. Ich brauche ein Feedback. Etwas, was ich auch immer wieder bemerke, man muss mit einem solchen Erlebnis keine Hierarchien berücksichtigen, wie das an der Universität ja gern der Fall ist. Man hat dann zunächst mal zu seinem Vorgesetzten und wenn das nicht funktioniert, zum Vorvorgesetzten zu gehen. Das sind Verfahrensgänge, Hierarchien, die an einer Universität erwartet werden. Zum Beispiel eine Gleichstellungsbeauftragte ist eine Person, es ist ein Amt, das außerhalb dieser Hierarchie steht. Das heißt, jede Angehörige der Universität hat das Recht, eine solche Beratungsstelle aufzusuchen. So, das ist mir ganz wichtig, dass eine Beratungsstelle, zum Beispiel eben die Gleichstellungsbeauftragte, erst einmal Partei ist. Was dann eben aber auch bedeutet, dass ich dann weiterhin in diesem rechtlichen Prozess dann nur noch in Anführungszeichen die Rolle der Vertrauensperson spiele. Also nicht ermittelnd bin. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Angela, zu dem, was du sagtest, wenn eine junge Führungskraft zum ersten Mal mit einer solchen Situation in Berührung kommt, was tut die denn da? Worüber wir uns im Klaren sein müssen, es ist, Führung wird ja nicht gelernt. Die wird auch nicht unbedingt vermittelt, sondern wenn man meinetwegen aufgrund einer besonderen wissenschaftlichen Leistung auf einmal ein Team leitet, dann macht man das aufgrund eben dieser wissenschaftlichen Expertise. Da bekommt man kein Begleitprogramm, bei dem man lernt, führen geht übrigens in, also so folgendermaßen. Und dieses Thema sexuelle Belästigung, sexualisierte Belästigung, das ist eines, das da bisher überhaupt gar nicht vorkommt. Das ist auch etwas, wohin ich kommen möchte, dass wir nicht nur Führung lernen, sondern auch die unterschiedlichen Aspekte von Führung vermitteln. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist.
Manchmal ist es ja auch so, dass Betroffene, die das erlebt haben, auch Angst haben, sich an euch zu wenden, weil sie Angst haben, ich habe dann Karrierenachteile oder da passiert ja sowieso nichts. Und oftmals gibt es ja wahrscheinlich schon auch in vielen Unternehmen die Erfahrung, dass die Leitung einer Organisation dann auch eher neutral oder auch vielleicht ein bisschen konfliktscheu ist. Ne? Also was soll man denn da auch machen? Und ich kann mir das doch gar nicht vorstellen. Und das ist ja kompliziert. Wie beobachtet ihr das eigentlich?
Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es vielleicht eine Befangenheit gibt in Bezug auf Beschuldigte. Das ist eine schwierige Geschichte, die ich auch erlebe. Da gibt es Konflikte und es gibt auch Handlungsunsicherheiten. Ich muss auch sagen, dass ich oft froh bin, nicht unbedingt an Entscheidungen beteiligt zu sein, wenn es um Leute geht, die ich kenne. Weil ich, das was Insa eben aussagte, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, eine neutrale Perspektive einzunehmen.
Silke, bitte.
Also mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir auf verschiedenen Ebenen auch agieren. Also es gibt eine betroffene Person, die sich beschweren möchte. Und meines Erachtens braucht diese betroffene Person akut, mittelfristig und auch längerfristig Begleitung. Und mir fällt auf, dass die am Anfang etwas kriegen, oft in vielen Verläufen, aber dass die dann, je weiter die Zeit voranschreitet, immer weniger im Fokus sind. Und es geht immer mehr um institutionelle Abläufe, Beschwerdeverfahren. Und am Ende geht es vor allen Dingen um die Personen, die die Gewalt ausüben beziehungsweise die diskriminieren. Um die geht es dann vor allen Dingen. Und das ist ein Effekt, der gerade beim Thema sexualisierte Gewalt interessant ist, dass der Fokus eigentlich auf den Betroffenen liegen müsste, aber sich immer mehr verschiebt hin zu den gewaltausübenden Personen. Und damit kriegen die dann auch schon wieder, wenn ich es jetzt salopp formuliere, eine Bühne. Also wichtig ist, eine Unterstützung für die zu gewährleisten. Und da kann auch gerade externe Hilfe gut sein, weil die müssen auch erst sich erstmal im Klaren darüber sein. Das hat Ruth am Anfang gesagt. Wollen sie überhaupt ihre Anonymität aufgeben? Wollen sie damit ihre Karriere vielleicht auch aufs Spiel setzen? Ist vielleicht dramatisiert, aber zumindest verändern sie jetzt ihren Karriereverlauf, indem sie ein Beschwerdeverfahren beginnen. Und es ist nicht ganz klar, wie es ausgeht. Und die andere Ebene, die natürlich angeschaut werden muss, ist, es muss was passieren nach dieser Beschwerde. Also am Anfang gibt es immer ganz viel Aktionismus, aber ich beobachte bei vielen Interventionsverläufen, dass aus dem Aktionismus nicht mehr so viel herauskommt. Aber ich habe inzwischen auch schon Interventionsverläufe erlebt, wo am Ende die Beschwerde auch wirksam wurde und die Person, über die sich beschwert wurde, musste auch Folgen hinnehmen. Aber das hat sich über eine lange Zeit gezogen, teilweise 1,5 Jahre. Also man braucht auch ein bisschen Atem, Durchhaltevermögen. Und deswegen meinte ich, es reicht keine akute Versorgung der Betroffenen, sondern man braucht einen guten Plan, dass die regelmäßig angehört werden.
Mhm. Insa, hast du vielleicht noch einen Gedanken, was dazu beitragen könnte, so konfliktscheue Geschäftsführungen zu ermutigen, ihre Rolle wahrzunehmen? Was fällt dir dazu ein?
Ich denke, wenn Angst vor einer Beschwerde aus der Richtung besteht, dass ich meine eigenen Grenzen kenne in bestimmten Themen und damit auch offen umgehe, dass wenn man sich seiner eigenen Grenzen bewusst wird und ja, das umsetzt, also da andere Hilfe, externe Hilfe dazu holt, dass das eine Form von Professionalität ist, weil wenn ich in so eine Selbstunsicherheit da versuche rumzuwurschteln, hilft keinem. Und darum denke ich, damit offensiv umzugehen und sagen, okay, da weiß ich jetzt nicht weiter, ich brauche Hilfe, juristisch, thematisch, wie auch immer, die holen wir jetzt dazu. Denke ich, das sorgt für Klarheit und auch Transparenz und es wird dadurch auch enttabuisiert.
Die Ängste, die die Betroffenen haben, dass es ein Karriereknick bedeutet, wenn sie sich beschweren, die sind sehr realistisch. Die Hierarchien an den Universitäten sind sehr stark. Die gehen ja auch über die eigene Einrichtung hinweg. Da gibt es Arbeitsgruppen, internationale Beziehungen, was auch immer. Ich verstehe, jede Person, die herkommt und sich wirklich große Sorgen darum macht, dass das eigene Verhalten, dieses Beschwerdeverhalten Konsequenzen hat. Das müssen wir alle mal sehen. Ich habe da keine Patentlösung, aber dieses System ist nach wie vor noch sehr wirksam, dass es wirklich in der Regel eine Beschwerde von unten nach oben ist. Und da muss man erstmal durchkommen. Denn es sind Abhängigkeitsgeschichten. Da geht es ja auch um die eigene Qualifikation. Also kann ich jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Prof noch promovieren? Oder ich bin mitten in meiner Habil-Phase. Was bedeutet das, wenn ich mich dagegen meinen Vorgesetzten beschwere? Kann ich dann überhaupt noch da weitermachen? Da gibt es aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine Alternative. Da braucht es noch viele gute Lösungen.
Ich möchte gerne mit euch nochmal auf eine andere Gruppe schauen. Und zwar, das sind es die Menschen, die solche Vorfälle vielleicht auch beobachten, also die Zeuginnen. Das sind dann die Kolleginnen in der Arbeitsgruppe, im Team, die vielleicht auch wahrnehmen, dass der Chef, die Chefin auf eine sexistische Bemerkung nicht reagiert und die überhört. Was würdet ihr so einer Mitarbeiterin empfehlen? Kann ein Team auch in Mitverantwortung kommen?
Ja, in der Wissenschaft sagt man zu diesen Menschen auch Bystander, also die Menschen, die das mitkriegen, dass da was im Argen ist und die auch mitkriegen, es gibt Betroffene und es gibt übergriffige oder grenzverletzende Personen. Und man weiß auch, dass diese Menschen oft genauso betroffen sind, emotional, wie die Betroffenen selbst. Anders, weil sie es natürlich jetzt nicht am eigenen Leib spüren, aber das Ohnmachtsgefühl ist fast vergleichbar. Und Ohnmachtsgefühle sind etwas, niemand möchte sich ohnmächtig fühlen und da geht man erstmal innerlich und vielleicht auch äußerlich in Abwehr. Und wir versuchen, diese Menschen zu ermutigen, weil auch manchmal landen diese beobachtenden Menschen, die ZeugInnen, landen auch bei uns in der Beratungsstelle und fragen nach, was kann ich tun? Und wir unterstützen die ganz doll dabei. Und ein Credo ist dabei aber immer, nichts machen über den Kopf der betroffenen Person hinweg. Ja, also das, egal wie sehr man handeln möchte, wie sehr du aus der Ohnmacht heraus möchtest, du kannst nicht einfach für die betroffene Person entscheiden, was jetzt der richtige Weg ist.
Das wäre dann jetzt in diesem Beispiel, dass man einfach die Kollegin, die solche Bemerkungen abkriegt in einer Teamsitzung, anspricht danach und sagt, hör mal, ich will da eigentlich mal reagieren drauf und ich würde das nächste Mal eigentlich gerne sagen, das wollen wir nicht oder können wir mal überlegen, genau, wie wir in einer Teamsitzung, also dass man sich so ein bisschen berät.
Und sie ansprechen und auch zeigen der betroffenen Person, ich habe es gesehen, das kann auch schon total stärken. Also ja, das ist ja auch ein richtig guter Weg und genauso kann, also es gibt Leute, die sind super tough in Teams und es gibt auch Teams, die sind nicht so super sprachlos. Es kann auch sein, dass die das beobachten, zu der Person, die grenzverletzt war, gehen und sagen, ey, was hast du denn da gesagt? Das fand ich irgendwie zu krass, zu doll. Mhm. Also, dass die sich den Diskurs, den Streit geben, trauen sich viele nicht, aber einige trauen sich das. Und auch das kann eigentlich eine Situation schnell entschärfen. Es muss sich ja nicht immer bis zum Äußersten entwickeln.
Ja. Ja.
Und es geht ja eigentlich auch immer darum, dass das Team und die Arbeitsstruktur, dass die Institution funktioniert, dass sie alle gut zusammenarbeiten können, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre gibt, mhm, in der auch mal angesprochen werden darf, dass irgendwas blöd läuft.
Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass für diese Gruppe, diese Bystander oder Zeuginnen, es auch total wichtig ist zu erfahren, dass sie eine Rolle spielen. Ja. Also da das Thema Informationsveranstaltung, Weiterbildung, das wäre gut, sich auch an die Gruppe zu adressieren. Du hast es gerade sehr schön beschrieben, dass sie auch betroffen sind. Ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die in ihrer Führungsrolle auch ein bisschen zurückhaltend reagieren, weil sie vielleicht auch schon selber auf ihrem Karriereweg gemerkt haben, oh, ich war bei Übergriffen doch allein.
Also wenn ich als Führungsperson mit einem Vorwurf oder Vorfall von sexualisierter Diskriminierung in Kontakt komme, mit der Beschwerde, dann kann es immer sein, dass ich selbst persönliche Erfahrungen gemacht habe mit sexualisierter Diskriminierung oder sogar Gewalt. Statistisch gesehen ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich. Viele Frauen, Sternchen, machen irgendwann in ihrem Leben Erfahrungen von sexualisierter Gewalt. Nicht im krassen Ausmaß, aber irgendwie können viele davon berichten. Und die eigene Betroffenheit ist total wichtig anzuerkennen. Und es ist auch wichtig, die anzuschauen, weil gerade in der Rolle von Führung muss ich ja beweisen, dass ich fähig bin, auch mit eigenen Ambivalenzen umzugehen. Nur so kann ich die Ambivalenzen im Team bei den unterschiedlichen Menschen, die ich begleite und führe, auch aushalten und steuern. Das ist in gewisser Weise ja auch die Definition von allen Führungsideen. Also meine Einladung ist, dahin zu gucken und das, was Insa vorhin schon mal gesagt hat, auch den Mut zu haben, sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein und es im Zweifel abzugeben oder sich zumindest zu teilen. Aber niemand ist gezwungen, sich alle Geschichten anzuhören oder alle Einzelheiten. Also vielleicht auch da nochmal die Einladung, dass man sich auch schützen kann vor bestimmten Details. Ja, aber vielleicht gehe ich da auch zu weit, weil es nicht in jeder Rolle so möglich ist. Also je höher ich in der Führungsposition bin, desto mehr muss ich natürlich auch aushalten können. Ich will noch einen Satz sagen, ich werde in meiner Arbeit öfter gefragt, wie ich das aushalte, die ganze Zeit diese schlimmen Geschichten in Anführungsstrichen zu hören von sexualisierter Gewalt. Und ich sage dann eigentlich immer, dass ich jetzt mir nicht die Geschichten im Detail anhöre, sondern dass ich ganz viel dahin gucke, was sind denn das für Menschen, die diese Geschichten erlebt haben und wie haben die das geschafft, das auszuhalten? Das ist ja auch schon sehr beeindruckend. Und wie schaffen die das jetzt auch, damit umzugehen und das in ihrem jetzigen Alltag und Leben zu integrieren? Es geht eigentlich mir um Verarbeitung. Und wenn eine eigene Betroffenheit da ist, dann ist das so und dann muss man es in gewisser Weise angucken. Ja.
Dann auch eben vorher schon zu gucken, bevor so richtig problematische Situationen auf einen zukommen, wo sind meine Momente, wo ich Energie schöpfe, wo bekomme ich Kraft, um dann in solchen Momenten das auch parat zu haben und nicht erst gucken zu müssen. Also ich denke tatsächlich, als Führungsperson ist es wichtig, dass man sich seiner eigenen Kraftschöpfmomente bewusst ist, seines eigenen Netzwerkes bewusst ist und was ich selber wichtig finde als Führungskraft, sich darüber klar zu werden, wie weit will ich in solchen Momenten gehen? Also wie viel Kraft von mir möchte ich in solche Momente geben oder was gebe ich ab? Wen hole ich? Wer übernimmt mit das Thema? Und bin ich diejenige, die sozusagen in dem Unternehmen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufräumt und das Thema in Gang bringt mit viel Kraft? Oder darf ich auch irgendwann sagen, okay, nein, das ist ein Ort, bei dem ich nicht arbeiten möchte, weil das eine Haltung ist, die nicht mit meiner übereinstimmt. Wann darf ich gehen? Und das ist nicht im Sinne von, ich beende meine Karriere, sondern es ist eine Entscheidung dazu, dass es ein Arbeitsumfeld ist, was ich nicht möchte. Und ich gucke nach einem anderen Arbeitsumfeld. Also ich denke, das sind Ideen und Impulse, die ich als Führungskraft einfach mal so, ja, durchspielen sollte. So.
Also Silke, du hattest das vorhin schon angesprochen. Es geht darum, an der Seite von Betroffenen zu stehen und nicht voranzuschreiten. Kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen?
Also es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass jede Person, die von sexualisierter Diskriminierung oder Gewalt betroffen ist, anders reagiert. Und wir haben, ob wir es wollen oder nicht, ein bestimmtes Bild im Kopf, wie ein Opfer in Anführungsstrichen sich verhält und auch irgendwie reagieren muss. Und ganz oft entsprechen dann die Reaktionen und Handlungsweisen der Betroffenen nicht unseren sehr internalisierten Opfervorstellungen. Und davon muss man sich lösen, immer wieder ganz bewusst. Es gibt Menschen, die weinen, es gibt Menschen, die sind mega wütend und total aggressiv. Und da fällt es dann vielen Personen einfach schwer, sich vorzustellen, wie die soll jetzt betroffen sein von einem Übergriff. Also, und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle versuchen, immer wieder unsere internalisierten Mythen und Vorstellungen von bestimmten Dingen zu hinterfragen und eher zu gucken, dass wir das jetzt so annehmen, wie es ist. Erster Schritt. Und Aktionismus bremsen kann man am besten immer, indem man Entscheidungen nicht alleine trifft, sondern eher nochmal eine Schleife dreht und nochmal sich bespricht. Also, weil das verlangsamt den Prozess und verbessert meistens auch die Interventionsschrittfolge. Es ist manchmal leichter zu sagen, ich mache das jetzt so und ich mache das jetzt so, aber es ist eigentlich erfahrungsgemäß besser, dann nochmal das, was man besprochen hat, der betroffenen Person zurückzumelden und zu fragen, wie sie das sieht. Also einfach verschiedene Aspekte nochmal reinzuholen. Auch die eigene Reflexion immer mit reinzunehmen. Ja, Ruth, du kannst bestimmt auch noch was dazu sagen. Oder Insa.
In meinem Bereich ganz oft einfach einmal hinsetzen und ausatmen. Also ganz praktisch, weil dieses Hochatmen ist so typisch und dann sage ich hinsetzen, ausatmen und dann nochmal einmal einen Schritt zurück. So.
Diese Verlangsamung, in diese
Richtig,
Verlangsamung
genau, ganz
und aktiv,
ja.
aktiv gegen das, was einen gleich so in Feuer versetzt, so ein bisschen ja. gegenzusteuern. Ne? Ich möchte die Frage euch noch stellen, wie lässt sich Vertrauen bei Betroffenen in die Institution gewinnen?
Also ich finde die Frage auch gerade interessant für Arbeitsbereiche, die so gar nichts Pädagogisches an sich haben. Also ich begleite auch Frauen aus den Bereichen Medizin oder Physik oder Ingenieurswissenschaften, wo eigentlich so gefühlt das Thema Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt gar nicht Thema sein soll, weil wir müssen ja jetzt arbeiten und haben ja hier so knallharte Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und gerade in diesen Arbeitsbereichen macht es richtig viel Sinn, über Respekt und Grenzen zu sprechen und dafür AnsprechpartnerInnen zu benennen, Kampagnen zu machen, wie zum Beispiel die No-Go-Kampagne der Uni Greifswald. Auch gerade im medizinischen Bereich, wo es so viele Menschen miteinander was zu tun haben, ist einfach klar, dass da auch Machtmissbrauch stattfindet und das muss thematisiert werden. Ja, und zum Beispiel Kampagnen, das wirkt jetzt immer so lapidar, aber man weiß, dass das einen Nutzen hat. Also, dass das die Leute sensibilisiert, das polarisiert auch. Also, es macht auch einige, nervt auch einige und die sagen, oh, schon wieder. Aber es ist gut, das kommt damit immer wieder ins Gedächtnis. Und vor allen Dingen gibt es eine klare Führungspositionierung. Wir gucken da hin.
Uns ist das Thema wichtig, ja. Wir investieren da Geld, dass alle wissen, wo wir stehen.
Also eigentlich ja. weiß man schon seit 30 Jahren, dass in der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt Prävention das beste Mittel ist. Also Primärprävention. Also gleich von Anfang an zu sagen, wir glauben, wir wissen, dass es da ist und wir schauen hin, wenn es soweit ist. Wie wir das dann machen, ist, steht auf einem anderen Blatt, aber erstmal eine Bereitschaft zum Hinschauen zu suggerieren, ist schon sehr, sehr sinnvoll.
Dem kann ich mich nur anschließen. Was ich auch erfahre, das ist, dass Kampagnen helfen. Sie helfen aber noch mehr, wenn es ein klares Commitment auch der Institutionsleitung gibt, die einfach sagt, das ist jetzt nicht irgendeine Kampagne der Gleichstellungsbeauftragten, sondern es ist unsere Kampagne. Wir stehen mit unserem Gesicht und unserer Haltung dahinter. Dazu gehören auch solche Signale wie, dass zum Beispiel das Rektorat zu einer Informationsveranstaltung kommt zu dem Thema. Das war ein starkes Zeichen. Das sind Dinge, die ich mir wünsche und die wir auch brauchen. Dass also es nicht an einem Amt hängt, sondern dass es wirklich auch eine gemeinschaftliche Haltung ist.
Danke für diesen anregenden Austausch und für die vielen Informationen. Ich möchte ganz zum Schluss euch noch fragen, für alle, die sich noch nicht mit diesem Thema so auskennen, an wen kann man sich denn wenden? Als Betroffene, als Führungskraft, als Teamkollegin privat? Vielleicht könnt ihr aus eurer Expertise noch mal kurz und knackig sagen, an wen kann man sich einfach wenden? Wer sind gute Adressen?
Naja, ich arbeite in einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt und lade alle ein, sich hier beraten zu lassen, telefonisch, per E-Mail, auch persönlich. Also viele Menschen haben Angst, sich an uns zu wenden, weil sie denken, ihr Fall ist nicht schlimm genug, in Anführungsstrichen, und dem will ich gerne widersprechen. Also es gibt externe Institutionen wie spezialisierte Fachberatungsstellen und gerade in Mecklenburg-Vorpommern gibt es 5 Fachberatungsstellen. Das kann total sinnvoll sein, sich da einen ersten Input zu holen.
Egal, ob als Betroffene, als Zeugin, als Führungskraft. Richtig. Ihr seid einfach für jede Personengruppe und Perspektive da.
Für alle, die in irgendeiner Weise mit Betroffenen in Kontakt sind. Für die gewaltausübenden Personen gibt es andere Anlaufstellen. Genau. Mhm.
Mhm. Insa, was möchtest du an Tipps?
Genau, ich kann sagen, dass auch mir diese externen Stellen bewusst sind und ich die auch nutze. Und ich sozusagen als Tipp für Führungskräfte sagen würde, zu gucken in dem Betrieb, in dem sie sind, ob es da interne Strukturen auch gibt, die dafür da sind, Gewerkschaft, Beratung, MAV, wie auch immer, um sich die einmal vorher schon mal, ich sag mal, auf ein Zettelchen hinzulegen oder so. Und ansonsten, ja, nutze ich auch externe Beratung.
Mhm. Gut.
Ja, das, was meine beiden Vorrednerinnen gesagt haben, das ist absolut wichtig. Ansonsten an der Universität gibt es neben der zentralen Gleichstellungsbeauftragte auch für jede Fakultät noch eine Fakultätsbeauftragte. Auch das ist ja wichtig. Ich würde auch nicht jeder Person meine intimsten Nöte erzählen. Es ist also auch wichtig, dass man Alternativen hat. Das findet man auf der Homepage, wenn es also um interne Abläufe geht. Das ist eigentlich relativ transparent.
Und gibt es irgendwie auch so bundesweite Notruftelefone oder sowas? Silke, kannst du dazu noch mal was sagen? Wir sind ja ein Podcast für Mecklenburg-Vorpommern, aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar anonymisiertere Adressen nennen.
Genau, es gibt das Hilfetelefon gegen sexuellen Missbrauch. Ja, also da wird man auf jeden Fall immer weiter verwiesen und die Nummer kann man auch, soweit ich weiß, rund um die Uhr anrufen. Es gibt Hilfetelefon gegen Gewalt gegen Frauen. Also es gibt verschiedene bundesweite Angebote. Ich rate aber eigentlich immer dazu, erstmal regional zu gucken, was es so gibt.
Gut, dann danke ich euch für den anregenden Austausch. Danke, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt, eure Expertise hier zur Verfügung gestellt habt. Ich freue mich, dass wir dieses Thema zusammen beleuchten konnten und hoffe, dass es hilfreich ist für viele. Also vielen Dank euch.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke und alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder Anregungen oder Wünsche für eine weitere Folge, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt unter angela.hoppe@uni-greifswald.de. Dieser Mentoring-Podcast ist Teil des Karrierewege-Mentoring-Projektes, das schon seit vielen Jahren großzügig vom Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Europäischen Sozialfonds und mit Eigenmitteln der Universität gefördert wird.